Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen. In der letzten Folge hatten wir ja hier Andrea zu Gast, ein erwachsenes Kind aus einer suchtkranken Familie. Die teilte uns mit, wie sie ihre Vergangenheit in eine Quelle der Stärke verwandelt hat, erzählte von ihren Erfahrungen in der Selbsthilfe und wie sie sich in der Öffentlichkeitsarbeit einsetzt, um jetzt anderen zu helfen. Heute wollen wir gerne aus der Perspektive der Beratenden auf das Thema Sucht und suchtkranke Familien blicken. Wir haben heute zwei Gästinnen bei uns. Ich begrüße Andrea Bühling. Sie ist Einrichtungsleitung der Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle Tempelhof-Schöneberg von Notdienst e.V. Und des Weiteren begrüße ich Stefanie Hilke. Sie ist Beraterin bei der Beratungs- und Behandlungsstelle Stoffbruch von Frau Sucht Zukunft e.V. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo.
Beide Vereine sind Teil von NACUA, National Association for Children of Alcoholics. Bedeutet das eine Interessenvertretung von Kindern aus suchtbelasteten Familien, die vergessenen Kindern eine Stimme geben möchte. NACUA veranstaltet jährlich eine Aktionswoche für diese Kinder und erwachsene Kinder. Und in diesem Jahr machten sie mit 150 Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet auf die Situation der rund 3 Millionen Kinder in Deutschland aufmerksam, die mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufwachsen oder aufgewachsen sind. Ja, liebe Andrea, liebe Stefanie, dafür haben wir euch heute eingeladen, für die Position, die ihr als Beratende einnehmt. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen und was ihr genau macht? Andrea, magst du vielleicht anfangen?
Ja, genau. Ich leite hier eine bezirkliche Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle. Unser Bezirk hat 350.000 Einwohner, also eigentlich wie anderswo eine Stadt. Und wir bieten anonym, kostenlos Beratungsgespräche für alle Menschen, egal ob Betroffene oder Angehörige, die Fragen rund um den Substanzkonsum haben. Und natürlich spielt da das Thema Kinder, die in Familien aufwachsen, bei allen Ratsuchenden eine große Rolle. Also wir fragen immer in Gesprächen, ob Kinder betreut werden oder im Haushalt sind. Also es ist eins unserer Themenfelder.
Stefanie, magst du auch kurz dich vorstellen?
Wir kooperieren insofern mit NACUA, als dass wir sowohl diese Beratung machen, eben auch für Personen, die eine Suchtmittelerkrankung haben und Abstinenzorientierung anstreben, und haben eben auch parallel Angebote jetzt seit 3 Jahren für Mütter speziell. Also eigentlich haben wir dieses Stark-Angebot für Mütter schon länger im Programm. Das lief damals über EFS-Mittel, jetzt ist auch angegliedert in unserem EDPP-Projekt Stark, ein Gruppenangebot für Mütter. Und auch auch Mütterberatung, Einzelberatung ist möglich. Und eben so wie Andrea sagt, ist das bei uns eben natürlich auch so, die Frauen, transinter, non-binäre Personen auch, aber die Personen, die hierher kommen, bislang überwiegend Frauen, sind ja oft eben auch Mütter. Und daher ist das Thema, sind Kinder, betroffene Kinder im Haushalt, sind die minderjährig, wie ist die Versorgung, was passiert bei Rückfällen? So da immer auch den Blick drauf zu haben, das ist Teil der Beratung, ganz wichtig, Kindeswohl. Gefährdung, immer wieder im Blick, was ist gerade bei Rückschlag los und genau was mit den
Kindern. Könnt ihr kurz nochmal genau sagen, was ihr so macht und wer so bei euch aufläuft?
Ja, ich kann ja nochmal beginnen, was so eine bezirkliche Beratungsstelle angeht. Also Suchtberatung ist überall in Deutschland ein Teil der Pflichtversorgung. Also Suchtberatungsstellen muss es geben. So gibt es ja auch hier bei uns in Berlin in jedem Bezirk. Und man kann telefonisch, online oder auch persönlich Gesprächstermine haben. Und wer das nutzt, ist ganz egal. Es können Betroffene sein, aber es können Familienangehörige, Freunde, Kollegen sein. Jeder, der sagt, ich weiß gerade nicht, wie ich mit dem Themenfeld umgehen soll. Ich mache mir Sorgen um mich oder um jemand anderen, kann sich an uns wenden und er kann eine Beratung nutzen oder er kann auch mehrere Termine nutzen, um für sich zu klären, wie geht's denn weiter. Also so eine Suchtberatungsstelle ist quasi ein Ort, wo man sich sortiert, wo wir Wissen vermitteln, was gibt's für Hilfen, was gibt's für Angebote. Und im Idealfall, dass derjenige am Ende eine Entscheidung für sich trifft, was der nächste Schritt ist. Und diese Hilfen für Familien und Kinder sind ein Teil dessen, was wir versuchen vorzustellen und auch dafür zu werben für die Inanspruchnahme. Also insofern ist, also dieses Menschen zu vermitteln, was gibt es denn an Unterstützung, die die Situation verbessern können und sie zu ermutigen, die zu nutzen, das ist so ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Genau, dann ergänze ich mal. Also Frau sucht Zukunft ist ja der gesamte Verein, das heißt der gesamte Vereinsstoff, wo es ein Teilbereich davon. Und bei uns kommen die Frauen aus Entgiftung oder vom Jugendamt oder übers Hörensagen oder durch Recherche im Netz. Und dann kommen sie zu uns und bekommen hier auch erstmal Erstberatung, stellen vor, was sie in hier bei uns kriegen können, bei Stoffbruch, nämlich eine ambulante Therapie, Suchttherapie, und die dazu gibt es eine Vorbereitung. Da können sie unsere Gruppe besuchen, die ich eben auch leite. Und ja, die Frauen sind dann hier so in der Vorbereitung etwa 4 Monate, wenn sie stabil abstinent bleiben können. Wir zeigen dann eben auch verschiedene andere Angebote noch auf, wie sie unter anderem Selbsthilfegruppen und ja, begleiten sie, bis dann hier die Antragstellung stattgefunden hat und eine Gruppenzusage da ist. Man kann hier für bis zu 1,5 Jahre, also sind 120 Therapiestunden bekommen, mehr über die Rentenversicherung bezahlt.
Du hast gerade schon Selbsthilfe gesagt, ne? Wir sind ja hier von der Selbsthilfe im Podcast. Wo gibt es denn bei euch noch so Überschneidungen mit der Selbsthilfe und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also auch wen schickt ihr quasi in die Selbsthilfe oder wo denkt ihr auch, dass ist Selbsthilfe nicht so angebracht?
Also hier in so einer bezirklichen Beratungsstelle ist Selbsthilfe an verschiedenen Ecken wirklich wichtiger Punkt. Ich fand es sehr spannend, deshalb auch die letzte Folge zu hören, weil da war ja jemand, der sozusagen sehr mit der Selbsthilfe verbunden war. Wenn Menschen zu uns kommen, dann ist ihnen häufig dieses ganze Feld ganz fremd. Also sie wissen gar nicht viel über das Hilfssystem und auch nicht über dieses große System von Selbsthilfe. Und viele Menschen, die zu uns kommen, sind, wenn es um Gruppen geht, erstmal sehr vorsichtig und haben Vorbehalte. Deshalb ist es also die Frage, wen nicht in Selbsthilfe, also das ist, glaube ich, wirklich eher, wäre eine kleine Gruppe, die vielleicht nicht gruppenfähig sind oder sehr, sehr ängstlich sind. Aber häufig geht es eher darum, erste Erfahrungen mit Gruppen zu machen. Und Steffi hat ja auch schon gesagt, sie haben so eine Vorbereitungsgruppe. Und das ist bei uns auch oft erstmal der erste Schritt zu sagen, gehen Sie doch in unsere kleine angeleitete Orientierungsgruppe, wo dann manchmal nur 6 oder 7 Teilnehmende sind, um überhaupt zu sagen, ach, Gruppe ist ja gar nicht so gefährlich oder so fremd. Also das ist insofern bei uns ein wichtiger Punkt, Menschen erstmal zu ermutigen, zu sagen, probieren Sie es doch mal aus. Ich glaube, diese Scheu, die Menschen auch nochmal vor Gruppen haben, die kam ja in diesem letzten Beitrag gar nicht so raus, weil die Andrea war ja wirklich vollkommen auch glücklich und begeistert darüber, welche Erfahrungen sie da gemacht hat. Insofern ist Gruppe ja in der Suchthilfe sowieso ein ganz wichtiger Bestandteil. Also egal, wo man Suchttherapie macht, es gibt immer Gruppe und das ist ein wichtiges Thema, dass Leute sich da ausprobieren und ausprobieren.
Kann ja nochmal ergänzen. Klar, es ist, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein kleiner Anteil ist. Es sind schon einige, die durchaus auch mal Gruppen besucht haben. Einige kommen ja auch und sagen, naja, ich habe vor 2 Jahren eine stationäre Therapie gemacht. Ja, das sind alles, ich meine, gut, die Gruppe ist halt gerade in der Sucht ein zentrales Mittel. Viele sagen auch, ja, ich war schon bei den AAs und so, das ist aber nichts für mich. Oder eben gemischgeschlechtlich, dann sitze ich da zwischen 10 Männern und irgendwie, das geht auch nicht und haben deswegen eben was für speziell Frauen gesucht. Ich würde schon sagen, dass auch doch ein relativ großer Anteil, also über die Hälfte bestimmt schon mal irgendwas mit Gruppe zu tun hatte, in welchem Rahmen auch immer. Aber wir vermitteln ihm auch, weil wir sind ja nur eine Ambulanz, das heißt, wir sehen ihn maximal 2-mal. Wenn klar ist, die haben Schwierigkeiten im Alltag, abstinent zu bleiben, dann sagen wir ihnen, gucken Sie, wo ist jeden Tag für Sie eine Gruppe, wo können Sie hin? So, also das ist schon sehr, sehr entscheidend, wenn die sagen, ich will nicht in die Klinik, ich will das im Alltag schaffen. So, aber ich habe eben meine Tag-für-Tag-Regel noch. So, ich muss von Tag zu Tag gucken und dann sagen wir ihnen, ja, dann ist unter Umständen es wichtig, dass sie wissen, wo findet wann irgendwo in dieser Stadt eine Gruppe statt. Und dann drücken wir ihnen entweder eben nur speziell für Frauen, da haben wir eine kleine Liste zusammengesammelt. Ist manchmal schwierig so, aber dann sagen wir eben, dann gehen sie halt zu verschiedenen. Es ist dann egal, aber Hauptsache, sie wissen, okay, da ist, ne, heute gehe ich mal dahin oder dahin. Die AAs sind ja überall vertreten, jeden Tag mehrere Gruppen pro Tag. Das ist eben nicht immer was für alle. Aber ja, das wenigstens zu wissen, wenigstens gibt es da was, gäbe es was.
Aus meiner Sicht ist auch noch wichtig, dass wenn wir über Menschen mit, die eine Selbsthilfegruppe nutzen und selbst Betroffene sind, damit zu denken, dass es häufig ja auch erwachsene Kinder aus Familien mit einer Suchtbelastung sind. Also, dass sich da beide Themen treffen. Und was wir hier bei uns in den Gruppen auch zum Teil erleben, die alle gemischt sind, ist, dass es hilfreich ist, den Teilnehmenden das manchmal auch im Einzelgespräch auch schon mal zu erklären, denn eine Frau, die oder auch ein Mann, der mit einem suchtkranken Vater vielleicht aufgewachsen ist und dann in der Gruppe sitzt und der ist dann doppelt konfrontiert, ne? Der erinnert dann vielleicht auf Dinge, die er als Kind ähnlich erlebt hat. Und also das, glaube ich, deutlich zu machen, dieses Thema, wir hatten jetzt Selbsthilfe und Kinder aus suchtbelasteten Familien, dass auch diejenigen, die selbst von einem Substanzproblem jetzt im Hier und Jetzt betroffen sind, aber auch als Angehöriger sozusagen auch noch hier sitzen und noch gar nicht reflektiert habe, was das mit ihnen, mit ihrer Entwicklung eigentlich gemacht hat, das so über lange Jahre zu beobachten oder mitzuerleben. Und das kann in der Gruppe auch ein Thema sein, wenn ich dann die Lebensgeschichten von anderen um mich herum höre. Und deshalb glaube ich, dieses nutze ich eine Gruppe, nutze ich eine Selbsthilfegruppe, hat bei uns immer viel mit erklären und ermutigen auch zu tun. Aber auch diesen Punkt, wir leben in Berlin, es gibt hier ein riesiges Angebot an Gruppen, auch zu sagen, und wenn Ihnen die eine nicht gut tut, dann probieren Sie einfach nochmal eine andere aus und gucken, wo Sie sich wohlfühlen. Aber auch AA-Konzept zu erklären, viele sind ja ganz geblendet und sagen, ich war da und habe, ja, und dann vielleicht auch sagen, ich bin ja gar nicht christlich, und das dann zu erklären, zu übersetzen. Das ist zum Teil ja auch ja eine Aufgabe, wenn Menschen das erste Mal etwas kennenlernen. Wir sehen die Menschen ja über längere Zeiten, und also das ist auch immer das Wichtige. Ich weiß ja über die Gruppen in meinem Bezirk nur was darüber, was mir berichtet wird. Das sage ich auch immer. Ich bin da ja nicht selber. Ich habe da keine eigene Erfahrung. Ich weiß nur, was die anderen mir berichten und wer sich wo wohlfühlt. Also genau, ich lasse mir zum Teil schon sagen, wie war es denn? Wie voll war es, wie lebendig war es, wie hat es Ihnen gefallen? Und das sind die Rückmeldungen, die wir bekommen. Und ich denke halt auch wirklich, jeder muss es, kann es für sich ausprobieren. Ne? Ich hatte hier letztens eine Frau, die gesagt hat, ach, ich bin in einer Gruppe, die war so Mitte 50, da sind lauter 5 Männer über 70, ich fühle mich da total wohl. Ja, und der andere würde vielleicht sagen, liebe Güte, da fühle ich mich fehl am Platz. Also es ist, glaube ich, wirklich was Individuelles zu sagen, ach ja, da passe ich hin, das tut mir gut.
Wir begleiten die auch länger und wir bekommen das auch mit. Sind Sie da irgendwo angekommen oder kommen Sie schon mit einer Ihrer Selbsthilfegruppen so im Rahmen der Entgiftung, sagen wir mal, wo die dann hingegangen sind und gesagt haben, oh, das ist super, da bleibe ich auch. Ja, auch mal, wenn es schwierig wird, wenn sich die Frauen hier schon auch mal in sagen, ah, muss ich da weiter hingehen? Die haben eine hohe Verbindlichkeit, also Gefühl, verbindlich sein zu müssen, und dann, wenn sie dann nicht mehr hingehen, ah, geht denn das? Und jetzt im Moment fühlen sie es gerade nicht mehr so stimmig an und so. Also, das kriegen wir schon doch auch immer mal wieder gespiegelt. Und wir vermitteln ja eben auch in die Selbsthilfegruppen, die hier dann sich gegründet haben oder gebildet haben aus diesem Pool von Therapieklientinnen. Und ja, da kriegen wir dann auch mit, bin da angekommen oder nee, passt doch nicht oder ist gerade voll, haben sie noch eine andere und so.
Ich würde gerne nochmal zu dem Thema NACOA, das ja unser Aufhängerthema ist, zurückkommen. Was genau macht NACOA eigentlich?
Also ich für mich, wir sind ja ein großer Träger. Ich bin hier für eine Beratungsstelle dieses Trägers, und wir kooperieren an verschiedenen Stellen mit NACOA und versuchen gemeinsam dieses Thema, wie geht's Kindern in Familien, wo Substanzkonsum eine Rolle spielt, das vorwärts zu treiben in der Öffentlichkeit. Also das ist hier was wir versuchen, gemeinsam nach vorne zu bringen, über gemeinsame Gremien, Fachtage, Presse, Arbeit und überhaupt Betroffenen zu berichten, dass es NACOA ist für mich so eine große Plattform, die Menschen, auch gerade Erwachsenen, die in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen sind, einen Ort und eine Stimme geben, zu merken, dass sie damit nicht alleine sind. Also, und ich denke, das ist eigentlich das Zentrale, dass Menschen überhaupt davon erfahren, dass es NACOA gibt und sich da mal reinklicken. Und dann, glaube ich, gibt es schon so einen Effekt von Erleichterung, zu merken, was das ist, so eine große Gruppe, die sich da organisiert, wo Menschen das, die Belastungen sehen. Also ich werde da gesehen und da machen sich Menschen Gedanken auch, welche Unterstützungsangebote es auch im Erwachsenenalter gibt. Weil ich glaube, dass das vielen Betroffenen schwerfällt, dass sie sagen, das ist doch jetzt vorbei und ja, ich habe mein Leben doch halbwegs im Griff, und dann zu sagen, okay, aber da gibt es Dinge, die trage ich vielleicht auf meiner Seele und die belasten mich. Und andere erleben das auch so, also gerade dieses andere erleben das auch so. Und dafür finde ich, ist es toll, dass es NACOA gibt, die auch diese Öffentlichkeitsarbeit immer wieder nach vorne bringen.
Ich finde es großartig, dass es so dieses Mal für mich auch wahrnehmbar, das erste Mal so in der Presse, selbst mein Freund hat mich darauf angesprochen, so, boah, weißt du das, du hast vorhin 3 Millionen Menschen, die mit suchterkrankten Eltern aufgewachsen sind, ich habe 6 Millionen in Erinnerung. Aber gut, spielt keine Rolle.
Ja, die Zahlen sind ein bisschen verwirrend. Laut der NACOA-Webseite leben 3 Millionen Kinder in suchtbelasteten Familien und 6 Millionen Erwachsene, die in Suchtfamilien aufgewachsen sind. Es sind also beide Zahlen richtig.
Ja, weil es geht, und das wissen wir ja in der Beratung auch. Das sind Menschen, die vor mir sitzen, 30, 35. Die sind als Kinder geschlagen worden. Die sind als Kinder missachtet worden. Die sind als Kinder gedemütigt worden. Die sitzen hier, sind jetzt die Erwachsenen, haben ihren Teil des Lebens irgendwie schon gemeistert, kommen jetzt eben durch erhöhte Stressbelastung im Alltag an ihre Krisen, auch jahrelang Konsum, klar. So, und das ist so wichtig, dass sich diese Gruppe irgendwie jetzt eben auch selber noch als, ja, wir sind eben die Kinder, die noch vor 30 oder 40 oder was weiß ich, wie viele Jahren diese Situation erlebt haben, dass sie gesehen werden, dass das ein Teil unserer Gesellschaft ist, dass das ein Riesenteil unserer Gesellschaft ist und dass das nicht aufhört. Wir haben weiterhin ja irgendwie konsumierende Menschen, die auch Kinder haben. Und Kinder fallen immer wieder unten durch. Das ist echt ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Weil jetzt letztens in so einem Kreis hier Bündnis häusliche Gewalt, und dann höre ich eben, ja klar, ne, irgendwie Wegweisung des Vaters, und naja, was passiert denn dann? Naja, klar, wenn die Frau oder der Partner wieder da auftaucht und wieder reingelassen wird, so, dann sage ich, es ist ein Unterschied, aber wenn Kinder da sind, dann muss man anders überlegen. Das geht so nicht. Und dann frage ich, gibt es denn Vereine, die zu dem Thema arbeiten? Wer ist denn da mit hier im Bunde? Und es gibt noch keinen, der da sitzt. Es gibt vielleicht irgendwie schon einige, aber es wird immer wieder unterschätzt. Ja, was macht denn das mit Kindern, die das erleben? Wieder ein Streit, vielleicht wieder zu viel Konsum, und dann zertragen sich wieder. Ja, das macht man einmal vielleicht mit und kann das dann verarbeiten und integrieren. Aber nicht nach dem 10. Mal. Ja, also das ist schon leider weiterhin immer wieder der Fall, und das weiß ich, das predigen die Mitarbeitenden von NACOA schon seit Jahren, und die Kinder dann immer wieder unten durch. Irgendwann wird dann nur noch über die Frauen, was man da machen kann und welche Regelung und so weiter, aber nicht gefragt, so, wie geht's den Kindern eigentlich in unserer Gesellschaft, in diesen speziellen Krisensituationen, in diesen belasteten Familien, also.
Was ein wichtiger Punkt ist, wo NACOA ja auch sehr tätig ist und wir das auch versuchen, ist ja, dass wir Menschen in anderen Feldern brauchen, die quasi sich für das Themenfeld interessieren. Also alles, was mit Schule zu tun hat. NACOA hat so ein Projekt, wo sie in einzelnen Kitas ein Angebot machen. Also Erzieherinnen, Lehrer, Jugendhilfe. Jetzt haben wir das Thema Geflüchtetenunterkünfte, also die Mitarbeitenden dort zu sensibilisieren, zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, da aufmerksam zu werden und ja gar nicht so sehr das Jugendamt einzuschalten, um da eine Schutzfunktion nur vorzunehmen, sondern vor allen Dingen Hilfen anzubieten. Also dass Kinder vielleicht einen Familienhelfer haben, mit dem sie da überhaupt erstmal drüber sprechen können, wie es ihnen auch geht. Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Feld, klar zu machen, da kann man Hilfen vermitteln, die dann auch ein gesundes Aufwachsen erleichtern. Ja, weil Eltern dürfen krank sein, sind psychisch krank oder suchtkrank, das ist normal. Aber was kann man tun, dass Kinder trotzdem gut aufwachsen? Das ist ja so das Themenfeld eigentlich, was uns da dann alle beschäftigt, was man dazu beitragen kann, dass die trotz Schwierigkeiten in der Familie auch gut groß werden.
Also ich finde, das ist sehr gut zu merken, dass euch beiden da sehr viel dran gelegen ist, also ganz persönlich. Was war denn eure Motivation, in der Suchthilfe bzw. in der Suchtberatung zu arbeiten?
Ich kann dir das gar nicht so 100% beantworten. Ich hatte jetzt nicht den Plan, nach meinem Studium das zu tun und tue es aber seit 35 Jahren. Und insofern ist vielleicht eher die Frage, warum bleibt man dabei? Und ich glaube, dass es in der Gesellschaft, dass wir einen Einblick haben und Kontakte zu Menschen, die Probleme mit Substanzen haben, der ganz anders ist als das, was vielleicht so in der allgemeinen Bevölkerung an Vorurteilen über Menschen mit einer Suchterkrankung ist. Also es sind einfach Menschen, wo man sehr intensive Beratungsbeziehungen haben kann, Menschen, die den Wunsch haben, was zu verändern. Also es ist ja auch was Besonderes, jemanden bei der Arbeit zu treffen, der für sich sagt, ich glaube, ich will jetzt noch mal Weichen stellen in meinem Leben, ich will was verändern. Das ist einfach für mich eine sehr befriedigende Beratungsarbeit, ja, und ganz vielfältige Lebensgeschichten. Und das zu transportieren, zu sagen, Mensch, Substanzproblem, das betrifft so viele Erwachsene und auch, ob nun als Angehöriger oder als Betroffener, ist eigentlich eher ein normales Thema. Und das würde ich auch gerne voranbringen, dass diese Scham, die damit oft verbunden ist, einfach mal kleiner wird und es eine normale Erkrankung ist, wie man andere Erkrankungen auch hat, um die man sich kümmert.
Ja, danke dir. Steffi, magst du mir noch sagen, was deine Motivation war, in der Suchthilfe bzw. Suchtberatung zu arbeiten?
Ich habe mich ja hier vor 8 Jahren, jetzt fast 9 Jahren, beworben, Initiative. Und ich wollte eben in diesem Verein arbeiten. Also es ging schon um Frau Suchtberatung, der ist mir begegnet, so in Zusammenhang mit Familienhilfe, weil ich vorher Obdachlosenhilfe. Der ist mir immer wieder begegnet und ich wollte vor allem in so einem Frauenkontext dann auch Beratungsstelle, da hatte ich mich auch in Familienberatungsstellen zu der Zeit und so weiter, habe ich überlegt, bin ich dahin. Und meine Weiterentwicklung war insofern so, ja, ich meine, irgendwie, ich habe mich auch hier irgendwann an einem Punkt dachte ich so, ich komme hier nicht weiter, ich muss noch eine Weiterbildung machen und habe dann diese Traumatherapieausbildung gemacht. Und denke so, es ist ein ganz neues Feld, es ist irre, was sich da irgendwie für mich aufgetan hat. Dieses Thema Sucht, auch in gesamtgesellschaftlich im Grunde, ja. Also würde man sagen, da ist schon Suchtneigung in unserer Konsumwelt deutlich sichtbar. So. Und dann im Zusammenhang mit dieser Trauma-Ausbildung, und es wird ja auch mehr und mehr Thema überall in YouTube, sonst wie von überall bestimmte Menschen sehen, die auch dazu sich von ihrer Geschichte erzählen und so weiter, wie die Zusammenhänge sind. Und das finde ich einfach, da öffnen sich immer wieder neue Türen. Und auch eben im Rahmen von Selbsthilfe jetzt, und das war jetzt so das Letzte, was ich auch noch, ich habe hier eine Selbsthilfegruppe, die in Gründung sich befindet, Gewalt in der Kindheit. Hätte ich vor 10 Jahren nicht, das vielleicht nicht gegeben oder vielleicht auch so. Also ich würde jetzt selber hier aus dem professionellen Kontext auch überlegen, würde ich so eine Gruppe anbieten? Gewalt in der Kindheit, Selbsthilfe, angeleitete Selbsthilfegruppe. Ja, ich finde das großartig, dass solche Initiativen kommen. Wer weiß, ob es diese Gruppe geben wird. Ich finde das gut, ja. Dass Menschen Orte suchen, wo sie sagen, wir müssen reden. müssen Orte haben, wo wir uns austauschen. Und auch, ja, Dinge benennen, wie sie eben sind.
Seit über einem Jahr fragen wir Selbsthilfeaktive, ob sie ihrem Weg in die Selbsthilfe oder ihrem Weg mit der Selbsthilfe einen Titel geben würden, wenn sie darüber einen Aufsatz oder ein Buch schreiben würden. Diese Frage würde ich auch euch gerne stellen. Wenn ihr eurem Weg oder eure Arbeit mit der Selbsthilfe und oder eure Beratung, vielleicht auch, das ist ja vielleicht auch miteinander verknüpft, einen Titel geben würdet, habt ihr eine Idee, wie dieser Titel lauten würde?
Also ich habe eben spontan gedacht, Gefühle machen mich lebendig. Und ich glaube, das ist hier in der Arbeit einfach auch immer wieder ein Thema, dass man sich entscheiden kann, ob man seine Gefühle fühlt, dann kann man sie nur komplett haben, positiv und negativ. Aber das ist halt auch das, was uns lebendig macht. Und so geht's mir auch in der Arbeit. Mir begegnen hier viele Gefühle und dass Menschen, die mit mir teilen, ist auch einfach ein schöner Moment, auch wenn es manchmal traurige oder schwierige Gefühle sind. Gefühle spüren heißt auch, dass ich lebendig bin, sowas.
Ja, ein schöner Titel. Steffi, hast du auch was?
Ja, mir würde eher sowas wie Selbsterkenntnis oder Selbstbehauptung, also es hat ja auch was mit Empowerment zu tun, Räume zu finden, wo man wahrgenommen wird, wo man sich gegenseitig bestärkt und begegnet und weiterentwickeln kann, auch eben neue Räume wieder zu betreten, die vorher undenkbar waren, zu betreten. So wie viele hier, ne, Leute, die hier das erste Mal, die in eine Gruppe kommen sollten, die vor Schreck irgendwie zitternd im Flur standen, ja, und jetzt irgendwie, ja, ist so kein Thema, irgendwie Räume da von sich zu sprechen, sie zu zeigen, das Tabu zu durchbrechen, boah, ich habe Schuld auf mich geladen oder keine Ahnung, oder was auch immer sie so umtreibt. Also toll, was für Entwicklungspotenzial sichtbar wird.
Also ich hätte gerne noch gefragt, euch beide, was ihr gerne noch hier in diesem Podcast lassen wollt, was ihr vielleicht auch Menschen in Berlin mitgeben wollt, die diesen Podcast hören.
Was mir wichtig ist, hier zu lassen, ist dieses Themenfeld, dass Menschen, die Substanzprobleme entweder selber haben oder in der Familie, das in unserer Gesellschaft oft sehr schambesetzt empfinden, was sie eigentlich dann daran hindert, aktiv sich Hilfe zu suchen. Und das ist was, was ich sehr schade finde und bedauerlich. Und was mir wirklich wichtig ist, ist zu sagen, dass das so ein ganz normales Problem ist, was ein Körper einfach entwickelt, so wie Körper auch andere Erkrankungen entwickeln. Und ja, dazu so einer Normalisierung beizutragen, zu sagen, Menschen zu ermutigen, loszugehen und darüber zu sprechen. Denn das verzögert einfach die Genesung oft sehr lange. Und das ist einfach schade. Und ja, dass dieses Themenfeld, dass viele Menschen noch lange versuchen, das zu verheimlichen, weil sie Angst haben vor dem, was über sie gedacht wird. Das glaube ich, das abzubauen und da den Mut zu fassen, das wäre mir sehr wichtig.
Ich bin immer wieder erschreckt, was die Personen, die hierher kommen, immer wieder doch erzählen, wie viele Urteile, falsche Annahmen weiterhin da sind. Also es braucht weiterhin noch mehr Enttabuisierung zum Thema Sucht, gerade im Hinblick darauf, wenn Kinder im Spiel sind, können wir nicht, dürfen wir nicht verurteilen, sondern sagen, hey, ne, im Sinne deines Kindes, also eben auch nicht nur selbst Betroffene, sondern Menschen, die das mitbekommen und nicht irgendwie sich wegdrehen oder sich dann nicht mit der Person treffen mehr oder also das ist ja auch sowas, also alle, die irgendwie vermeintlich gesund sind, müssten den Mut haben, anzusprechen, sagen, hey, ja, und natürlich wissen wir dieses Dilemma, ja, dass die Person dann noch lange nicht Hilfe sich sucht und so weiter, aber wenn Kinder im Spiel sind, dass dieser Mut viel häufiger da ist, also tut nicht gut, wo wende ich mich hin und eben natürlich auch deswegen, dass sich da die Beratungsstellen für wappnen, dass da vielleicht mehr, hoffentlich zunehmend mehr eben Angehörige oder eben das Umfeld, das soziale Umfeld sich meldet und sagt, was kann ich tun? Herrscht weiterhin, wie oft hören die irgendwie, ja, hör doch einfach auf. Das geht eben nicht. Wir sind so krank. Und es ist nicht ein großer Teil, der an Suchtmitteln, an Substanzen erkrankt. Aber es gibt sie. Und dass man das einfach sehen muss. Ja, diese Annahme, dieser Satz, es ist eine Willensfrage und so weiter, da bekommen die Frauen ja selber oder die Person ja selber hierher. Nein, ist es nicht. Wenn es eine Erkrankung ist, dann ist es eine Erkrankung. Ja, und das weiterhin weiterzutragen und zu wissen, okay, geht hier wirklich, wobei jemand, der depressiv ist, würde niemand sagen, jetzt hör doch mal auf, depressiv zu sein. Ja. Ne? Sondern jetzt komm raus, ich bin ne, jetzt, ne, so, ja, lass uns irgendwie was unternehmen, klar, ja, was, und dann eben sich zu fragen oder Beratungsstelle anzurufen, zu fragen, was kann ich tun? Wenn jemanden, der offensichtlich mit einer Substanz nicht gut umgeht. Ja, muss ja noch nicht mal gleich krank sein, aber.
Ja, aber das, ne, genau. Weil du gerade sagtest, bei Depressive sagt niemand, komm doch einfach mal, werd doch einfach mal wieder gut gelaunt. Das war auch ein langer Weg, ne? Bis gesagt wurde, ey, musst einfach nur mal lächeln und vergiss es, nimm es doch einfach mal leicht. Dann musst du einfach nur aufstehen und dann ist wieder gut. Also das ist vielleicht, dann Sucht kommt vielleicht als nächstes, aber Depression ist auch noch nicht so lange angekommen in der Gesellschaft, dass das halt eine Erkrankung ist, die behandelt werden muss und die nicht einfach so weg zu ignorieren ist.
Ich finde auch, Depression ist ein tolles Beispiel dafür, dass das gesellschaftlich möglich ist, dass der Blick sich Schritt für Schritt ein bisschen verändert. Also es ist ja auch, also dass Menschen offen darüber berichten, auch Menschen, die vielleicht in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und so hoffe ich, noch ist diese Tendenz nicht zu sehen, aber das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde, ne? Dass es im Bereich der Substanzstörungen, Probleme eine ähnliche Entwicklung gibt, dass es normaler wird, dass Menschen diese Erkrankung entwickeln und dass es eher darum geht, welche Hilfen gibt es da, was kann man machen.
Ja, das schließt sich ja jetzt quasi mit der Kreis. NACOA, das war ja jetzt so quasi das Hauptthema hier für diese Stunde. Und ja, die sind ja da angetreten, quasi Öffentlichkeit dafür zu schaffen, zum einen für suchtkranke Familien. Aber wenn ein Mensch dahinter guckt, dann ist natürlich auch das System, was sich gegenseitig stützt und in den bestehenden Systemen, Gesellschaftssystemen sozusagen vorhanden ist, ne, dahinter zu gucken oder sich das genauer anzugucken. Vielen Dank, dass ihr hier wart und mit mir auch darauf geschaut habt.
Ja, sehr gerne.
Danke auch.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.